Geht es Ihnen auch so? Manchmal versteht man unseren Herrn Jesus Christus einfach nicht. Man spürt nicht mehr seine Nähe. Man kann nicht mehr so recht erkennen, was Jesus nun gerade von mir will. Ich setze mich hin und bete. Aber meine Worte scheinen im Nichts zu verhallen. Ich habe keineswegs das Gefühl, dass mir jemand zuhört. Es breitet sich Leere aus. Einsamkeit. Das Gefühl von Verlassensein und eine gewisse Orientierungslosigkeit. Dann lese ich in der Bibel und verstehe nichts. Was will mir denn jetzt dieser Text sagen? Kann man das überhaupt so glauben, was da steht? Wie finde ich Gott darin? Kommt Ihnen das bekannt vor? Man kann da nichts erzwingen und schon gar nicht hängt ein gutes Verhältnis zu unserem Gott von Gefühlen ab. Es ist ja, wie es ist. Dann eben nicht. Ich mache meine stille Zeit immer ganz früh morgens, gleich nach dem Frühstück und noch bevor ich zum Dienst fahre. Mein Dienst beginnt um 6 Uhr in Hamburg. Also Müdigkeit ist da so ein Faktor, auch Alltagsmüdigkeit. Und wenn man nun nicht mit einem Hochgefühl und klaren Weisungen für diesen Tag aus der Stille geht, was kann man denn da tun? Natürlich tut man, was vor den Füßen liegt. Man geht seinem Alltag nach, denkt nicht mehr an die missglückte, stille Zeit. Das geht aber nicht nur mir so. Selbst den Jüngern Jesu ging es nach seinem Tod zu Karfreitag so. Damit kommen wir nun zu unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Es tut mir leid, ich habe das alles vorbereitet, so wie Matthias das immer macht, aber leider vergessen. Ich lese ihn vor, das geht auch. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kanaan in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Simon spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon das hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf, zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von dem Tode auferstanden war. Soweit unser Text. Das Erste, was auffällt, wenn man diesen Text im Zusammenhang liest, das Evangelium des Johannes ist eigentlich mit dem Kapitel 20 beendet. Hört selbst. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr auch durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Punkt. Ende. Kapitel 20 und das Johannesevangelium ist eigentlich beendet. Das klingt sehr nach Abschluss. Das wollte Johannes uns mit seinem Evangelium sagen. Aber wieso geht es denn nun doch noch weiter mit diesem Bericht? Bibelforscher gehen davon aus, dass hier ein Schüler von Johannes eine Ergänzung vorgenommen hat, auch um seinen Meister, nämlich Johannes, noch einmal zu würdigen in seiner Art, wie es selbst über sich nie gesagt hätte. Der ist viel zu bescheiden gewesen damals. Auf diese Weise bekommen wir noch einen Einblick in die Situation nach Ostern. Die Jünger waren über Ostern ja zum Fest nach Jerusalem gezogen, waren dort auch Jesus als dem Auferstandenen begegnet. Bewegende Ereignisse, unglaubliche Ereignisse. Sie hatten so manches nun verstanden, was ihnen vorher unverständlich geblieben war. Aber das Fest war vorüber. Jesus ist nicht mehr da. Der Alltag hat die Jünger wieder. Wer essen will, muss auch arbeiten. Petrus ist Fischer. Was liegt also näher, als in die Heimat nach Galiläa zu reisen und dort wieder das zu tun, was man auch vor Jesus getan hat? Tun, was vor den Füßen liegt. Dort setzt nun unser heutiger Text an. Wir finden zumindest einige der Jünger in diesem Nachtrag zum Johannesevangelium bei der Arbeit. Sie fischen. Die Jünger werden hier beim Namen genannt. Nur Petrus, Andreas und Johannes und Thomas gehören zum inneren Zirkel der ehemals 12 Jünger aus Jesu unmittelbarer Nähe. Die anderen kommen wohl aus dem weiteren Umfeld. Vielleicht waren sie auch nur mitgezogen waren nicht mitgezogen und auch in der Heimat geblieben, stießen aber nun wieder dazu. Also wartete Jesus nicht, bis alle mal wieder zusammen sind. Er spricht hier genau diese Jünger an, die er hier vorfindet und die wieder in ihren Alltag abgedriftet sind. Und wie immer ist es Petrus, der die Initiative ergreift. Was können wir tun? Jesus ist nicht da. Ohne ihn hat sowieso alles keinen Sinn. Dann lasst uns für unseren Lebensunterhalt selber sorgen. Kennen wir doch von früher. Fischen, das Handwerk verstand Petrus. Und Petrus sagte auch nicht, na Jungs, was haltet ihr davon, mal wieder rauszufahren? Ganz selbstbewusst tritt er auf und sagt, ich will fischen gehen. Und wie selbstverständlich hängen sich die anderen dran und kommen mit. Endlich mal einer, der sagt, wo es lang geht. Sind wir nicht auch geneigt, wenn wir gerade keinen so klaren Draht zu Jesus haben, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen? Ich will das hier gar nicht so negativ darstellen. Anpacken und klare Entscheidungen treffen ist doch nichts Negatives. In unserer Verwandtschaft hat sich die Tochter in einen orthodoxen Juden verliebt. So erfuhr ich davon, dass diese Männer als einzige Lebensaufgabe sehen, in der Schrift zu forschen. Sie weigern sich, nebenbei noch einem Beruf nachzugehen und leben von Stütze. Sie forschen also ohne Ende in der Schrift, verpassen aber das wirkliche Leben. Das kann es doch auch nicht sein. Ohnehin, ich bin auch eher der Typ, der gerne zupackt und Dinge bewegen will. Also gefällt mir eigentlich ganz gut, wie Petrus hier das Beste aus der Situation macht. Wie gesagt, endlich mal einer, der die Initiative ergreift. Allerdings ist das Ergebnis niederschmetternd. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Petrus wusste von früher, wenn man etwas fangen will auf dem See Genezareth, das auch Meer von Tiberias genannt wird, dann musste man abends rausfahren und nachts fischen. Dann kommen die Fische aus der Tiefe hoch und sind mit einem Netz dicht unter der Oberfläche gut zu fangen. Klar, das ist Erfahrung. Das ist Professionalität. Das ist erfolgversprechend. Das Netz ausbringen, rudern mit dem Netz im Schlepp, das Netz hochziehen, alles sehr kraftaufwendig. Man mühte sich die ganze Nacht. Ohne Erfolg. Man versucht es an verschiedenen Stellen, setzt seine ganze Ortskenntnis ein. Trotzdem, nicht ein Fisch im Netz. Müde und enttäuscht rudern die Männer ans Ufer zurück. Aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir ja, dass das Fischen ein Synonym für das Menschenfischen, also die Mission ist. Finden wir uns da wieder? Führen wir nicht auch so manches Gespräch, erzählen von Jesus, werben für den Himmel, die Erlösung und Vergebung, werben für ein Leben mit Jesus und dann schauen wir auf das Ergebnis und sind enttäuscht und müde. Wir haben uns vergeblich bemüht obwohl wir tatkräftig zugepackt haben, obwohl wir sogar andere Geschwister begeistert hatten, so mitzumachen. Was läuft denn hier schief? Und dann kommen die Fischer an Land und treffen da auf einen seltsamen Mann. Der fragt sie, ob sie nichts zu essen hätten. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, dieser Mann würde sie mit ihrem Misserfolg aufziehen. Na, mal wieder nichts gefangen? Das impliziert doch auch, dass er ihre Professionalität in Frage stellt. Was ist denn das für einer? Hält sich wohl für den Superfischer, oder? Entsprechend einsilbig fällt dann auch die Antwort aus, nämlich ein knappes Nein. Was soll man da noch anderes sagen? Es ist ja, wie es ist. Auch wenn das bitter ist. Aber das ist hier wie bei einem guten Krimi. Der Leser darf schon mehr wissen als die handelnden Personen. Wir lesen, dass es Jesus ist, der hier fragt. Die Jünger erkennen ihn zunächst nicht. Und das, obwohl er ihnen bereits in Jerusalem erschienen ist und Thomas seine Hände in seine Wunden legen sollte. Geht es uns nicht ebenso? Wir sehen unsere Misserfolge. Wir sehnen uns nach Jesu Nähe und Fürsorge, sind deprimiert und abgekämpft. Dabei ist er längst da. Er spricht uns längst an, nur wir erkennen ihn nicht. Seltsam. Jesus schlägt den Fischern vor, nochmal rauszufahren und die Netze auszuwerfen, und zwar an einer ganz bestimmten Stelle. Jetzt hätte Petrus aber wirklich der Kragen platzen müssen. Bist du blöd, Mann, oder was? Wir haben die ganze Nacht gefischt, alle unsere Erfahrung eingesetzt. Da ist heute wohl kein Fisch. Bist du überhaupt Fischer? Es wird schon hell, selbst wenn die Fische da gewesen sein sollten. Spätestens jetzt taucht er wieder ab in die kühlen Tiefen des Sees. Das kann gar nicht funktionieren. Und Petrus? Kein Ton kommt über seine Lippen. Nicht mal, das hat auch keinen Zweck, wir sind alle müde und kaputt. Selbst wenn du recht hättest, wir können nicht mehr. Ich hätte es verstanden, wenn Petrus so reagiert hätte. Wir sind ausgebrannt, enttäuscht, mutlos. Grund genug aufzugeben. Aber so entschlossen, wie Petrus zum Fischen rausgefahren war und die anderen begeistern konnte, so merkwürdig gehorsam fährt er jetzt nochmal los. Und wieder folgen ihm die anderen. Anders als damals, als Jesus mit genau so einem Befehl die Fischer erneut auf den See geschickt hatte, schickte er sie diesmal nicht in die Mitte des Sees, wo es tief ist und wo der Fischschwarm normalerweise sich aufhält. Diesmal sollen sie gleich am Ufer fischen, gleich rechts vom Boot. Dieser widersinnige Vorschlag hätte noch viel mehr Ärger bei Petrus erzeugen können. Aber er folgte einfach den Worten. Wir heute dürfen ohne Wenn und Aber diese Geschichte auf uns Menschenfischer übertragen. Wenn Jesus uns zu bestimmten Leuten schickt, von denen wir sicher sind, dass sie nie Jesus annehmen werden, dann sollten wir an Petrus denken und Jesus gehorsam sein. Wir können uns auf seine Führung verlassen. Ob Petrus hier bereits an was erinnert worden ist? Wie war das damals, als er Jesus zum ersten Mal begegnete? Genau die gleiche Situation. Und auch damals war er noch mal rausgefahren und hatte ein Wunder erlebt. Kann nicht schlimmer werden. Oder ein Versuch ist es ja wert. Oder vielleicht hat dieser komische Typ da am Ufer doch bessere Infos und mehr Erfahrung. Wir wissen schlicht nicht, was Petrus bewogen hat, der Aufforderung zu folgen. Für mich ist das auch nicht so wichtig, denn der Schreiber dieses Evangeliums-Nachtrages möchte, dass der Leser weiß, dass es sich um Jesus handelt. Jesus ist da, auch wenn wir ihn nicht erkennen. Jesus kümmert sich, auch wenn wir nichts mehr erwarten. Jesus, Ausweg aus der Not, für uns ist sein Auftrag. Jesu Ausweg aus der Not, für uns ist sein Auftrag. Gott sei Dank lässt sich Petrus darauf ein. Sollten wir auch tun. Boy, und mit was für einem Erfolg! Die Netze werden so voll, dass man sie nicht mehr ins Boot ziehen kann. Sie würden durch die Last zerreißen. Selbst hinterherziehen ist schon extrem schwierig. Bezeichnenderweise ist es nicht Petrus diesmal, der die Zusammenhänge erkennt, sondern Johannes. Petrus ist der Macher, der Pragmatiker. jemand, der schnell handelt und auch mal schnell sich die Zunge verbrennt, da er nicht richtig nachgedacht hat. Johannes ist der Liebevolle, Einfühlsame, der stille Denker. Dem fällt nun der Zusammenhang auf. Das hatten wir schon mal. Damals war das Jesus. Das muss jetzt auch Jesus sein. Solche Situationen kennen wir doch auch. Man fragt sich, wie das angehen kann, was man gerade erlebt. Grübelt, ob es Zufall ist oder nicht. Und dann plötzlich kommt jemand drauf. Das kann nur von Jesus kommen. Es ist der Herr. Na, die anderen scheinen es doch auch schon geahnt zu haben. Jetzt gilt es wieder zu handeln. Petrus zieht sich schnell noch was über und ab ins Wasser. So schnell wie möglich zu Jesus. Guter Ansatz, aber mal wieder überhaupt nicht nachgedacht. Wir müssen uns das so vorstellen. Die Boote sind ungefähr 100 Meter vom Ufer entfernt. Dort wird es schon relativ flach gewesen sein. Petrus war natürlich nicht nackt, in dem Sinne, wie das hier in der Bibel gesagt wird. Das heißt, völlig nackt ohne Kleider. Nein, nein, vielmehr ist gemeint, dass er dünne, leichte Arbeitskleidung trug. Die Kutte, die man da drüber zieht, die hätte mit dem ausladenden Falten und ihrer Schwere des Stoffes bei der Arbeit nur gestört. Aber Jesus wollte so nicht Jesus entgegentreten. Und als er ins Wasser springt, ist es sicher nur hüfttief gewesen. Und so wartete er durch das Wasser auf Jesus zu. 100 Meter. Johannes ist da bedachter und verantwortungsvoller. Dieser wertvolle Fang kann nicht so einfach aufgegeben werden. Der muss geborgen werden. Das schuldet man Jesus. Ohne ihn hätten sie den Fang nie bekommen. Es wäre undenkbar, den jetzt einfach sausen zu lassen. Und tatsächlich sind die Boote dann auch schneller an Land als Petrus, der sich durch das Wasser pflügt. Wir sehen daraus, dass blinde Begeisterung manchmal nicht zum Ziel führt. Aber Bedachtheit und Besonnenheit, Verantwortlichkeit und Beharrlichkeit. Danke, Johannes, von dir können wir lernen. Die Jünger kommen nun am Strand an. Jesus hat bereits ein Feuer angezündet und auch ein paar Fische darauf gelegt und etwas Brot. Brot und Fische, das erinnert uns doch an was. Die Speisung der 5000. In der Zeit, wo wir uns abgemüht haben mit mehr oder weniger Erfolg, hat Jesus bereits für alles gesorgt, was wir brauchen. Es ist alles vorbereitet. Wie lieblich muss den abgekämpften, hungrigen Männern dieser köstliche Duft nach frisch gebackenem Fisch in die Nase gestiegen sein. Jesus hat genug für uns bereit. Aber irgendwie liegt da nicht für jeden ein Fisch bereit. Toll, dass etwas da ist, aber reicht das auch für alle? Jesus bittet die Fischer, von ihrem Fang etwas dazu beizutragen. Na gut, dass Johannes nicht wie Petrus alles hat fahren lassen und so blindlings ins Wasser gestürzt ist, um nur schnell zu Jesus zu gelangen. Ja, das volle Netz ist noch da, die Fische müssen nur noch geborgen werden. Und es ist Jesus wichtig, dass wir etwas dazu beitragen. Da ist die Fülle der Fische, aus der man nun schöpfen kann. Aber ohne Jesus gäbe es nicht einen einzigen Fisch. So hat Petrus es ja am Anfang dieser Geschichte schon gesehen. Ohne Jesus können wir nichts tun. Dort am Anfang war das Resignation. Kein Jesus, nichts mehr zu machen. Aber jetzt ist Jesus da und das ändert alles. Na, inzwischen hat es auch Petrus geschafft, sich durch das Wasser zu kämpfen und ist an den Booten angekommen. Hier ist der Praktiker. Fische zu Jesus, na, dann das Netz an reinziehen. Hau ruck, mit großer Kraft zieht Petrus das volle Netz an Land. Man kann nur den Kopf schütteln. Unerschütterliche Begeisterung. Es ist der Herr. Ich kann wieder etwas tun für ihn. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Das verleiht ihm Bärenkräfte. Mensch, das hätte aber auch schief gehen können. Der Erzähler erwähnt ausdrücklich, dass trotz des großen Gewichtes und den rabiaten Kräften von Petrus das Netz nicht zerriss. Ich denke, Jesus hat auch das gesehen und lächelnd dafür gesorgt, dass da nichts passieren kann. Denn die Gefahr des Reißens muss real bestanden haben, sonst wäre es hier bestimmt nicht erwähnt worden. Und Petrus ist so begeistert. Er greift in das Netz und wirft den anderen die Fische zu. Eins und zwei und 149, 150, 151, 152, 153 Fische. Unglaublich. Und was für Prachtexemplare. Ein Superfang. Nahrung und guter Erlös für viele Tage. Da spürt man so ein Gefühl des Petrus, wie wenn man den Jackpot im Lotto geknackt hätte. Klar, genau das haben wir auch, wenn wir Jesus haben. Hier bin ich nun ganz bei Petrus. Mit Jesus haben wir alles. Mehr brauchen wir nicht. Aber nun komm mal wieder runter, Petrus. Der Herr ist da und lädt zum Essen. Alles erinnert stark an das Abendmahl, auch wenn es hier wohl eher ein Osterfrühstück ist. Die Jünger beruhigen sich und nehmen am Lagerfeuer Platz. Und Jesus nimmt das Brot, stellt euch das große Fladenbrot vor und teilt es aus. Und die Fische sind inzwischen gar und es ergibt jedem davon. Mit dem Beitrag von Jüngern, der Jünger aus dem Netz, den sie ja eigentlich auch Jesus verdanken, reicht es nun für alle, reichlich. Und irgendwie klingt es einem in den Ohren: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Und nun ist alles wieder gut. Die Sünde ist vergeben. Wir können wieder ganz dicht bei ihm sein. Das alles spricht eine klare Sprache. Das kann nur Jesus sein. Offenbart sich durch seine Taten. Man merkt, dass die Jünger ihn offensichtlich nicht an seinem Äußeren sofort wiedererkannt hätten. Da scheint es immer noch einen Restzweifel zu geben, denn keiner wagte zu fragen. Aber an seinen Gesten und an seinem Handeln und an seinen Worten erkennen sie Jesus dennoch eindeutig. Und so müssen auch wir heute gar nicht unbedingt wissen, wie Jesus damals wirklich ausgesehen hat, als er als Mensch unter seinem Volk lebte. Unwichtig. Aber sein Handeln, seine Beziehung zu uns, seine Liebe zu uns macht uns gewiss. Dies ist der Herr. Darauf können wir vertrauen. Auch wenn wir ihn heute nicht mehr so sehen können wie die Jünger damals. Und so ist es auch im Leben eines Menschen. Wenn er Jesus das erste Mal begegnet, wird er wissen, es ist der Herr. Jesus meint mich und ich habe jetzt einen Herrn. Wobei wir da eher auch an einen guten Freund denken können. Die Jünger sind froh, wieder bei Jesus sein zu können. Das ist Leben. Und er ist da und lässt dich finden. Er ist da und sorgt für uns. Er gibt Aufträge und er unterstützt uns dabei. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir Wunder sehen. Amen.